Ich habe mitbekommen, dass wir heute viele Gäste haben und für die Gäste, die nicht jeden Sonntag da sind, ist natürlich eine Herausforderung, gleich mit einzusteigen in der Reise, wo wir schon längere Zeit unterwegs sind. Wir sind nämlich im Johannesevangelium unterwegs und gut in der Mitte angekommen. Heute sind wir im Kapitel 12 angekommen. Unser heutiger Predigtext beendet das öffentliche Wirken Jesu. Am Ende seines öffentlichen Dienstes wird Jesus von einer Frau gesalbt. Das ist eine ganz hervorragende Geschichte. Eine großartige, wie ich finde. Diese Salbung ist der Beginn eigentlich der Kreuzesleiden. In wenigen Tagen vor der Geschichte oder in der Geschichte wird Passa gefeiert. Passa ist die Erinnerung, wie das Volk Gottes aus Ägypten lang geführt wurde. Das ist ein Fest der Freude und der Gemeinschaft, eine feste Erinnerung. Menschen treffen unzählige Vorbereitungen. Es wird viel vorbereitet für das Fest. Einer der größten Feste, der drei größten Feste in Israel. Und in der Geschichte, wenn Sie die Geschichte lesen werden, und wenn wir sie gleich lesen, da werden wir feststellen, dass die Menschen sich unterschiedlich vorbereiten. So viel vorweg. Einige bereiten sich zum Fest vor. Die Pharisäer zum Beispiel bereiten sich vor, Jesus zu ergreifen und zu töten. Nur die Maria, sie bereitet sich vor, Jesus vorzubereiten für das Kreuz. Und das ist eine Geschichte. Die Salbung Jesu für das Begräbnis ist eine Geschichte einer Frau mit einem sehr großen Glauben. Das sind Momente, wo die Bibel festhält, wo der Glaube eines Menschen wirklich für uns greifbar nahe gemacht wird. Wenn wir die Bibel lesen und studieren, werden wir unterschiedliche Erlebnisse und Geschichten finden. Aber das ist eine Geschichte, wo eine Frau sehr großen Glauben zeigt. Sie ist eigentlich von dem Umfeld gar nicht wahrgenommen. Eigentlich wird sie sogar gedemütigt, aber nicht von Jesus. Und ich möchte den Text lesen, das ist Johannes Kapitel 12, Johannes Kapitel 12 ab Vers 1 bis 12. Ein hervorragender Text. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente ihm. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Nadel und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihm hernach verriet, warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft worden und den Armen gegeben? Da sagte er aber nicht, weil er den Armen fragte, sondern er war ein Dieb. Denn er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben war. Da sprach Jesus, lass sie in Frieden. Er soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Da erfuhr eine große Menge der Juden, dass er dort war. Und sie kamen nicht allein um Jesu Willen, sondern um auch Lazarus zu sehen, den er von den Toten erweckt hatte. Aber die Hohenpriester beschlossen, auch Lazarus zu töten, denn um seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Ja, soweit der Text. Jesus kommt zu seinem letzten Passafest nach Jerusalem. Es wird kein weiteres geben. Das Johannesevangelium an sich ist so aufgebaut, dass die Ereignisse, die dort geschildert werden, immer wieder um die jüdische Feste positioniert sind. Wenn Sie Johannesevangelium lesen, dann müssen Sie einfach sich an den jüdischen Festen orientieren. Sie werden feststellen, dass die drei Jahre in drei Feste zusammengefasst sind. Das hatte für Johannes gereicht, um herauszuarbeiten, dass Jesus Gott ist. Diese jüdischen Feste lesen wir zum Beispiel im Kapitel 5, lesen wir vom Fest, wir lesen im Kapitel 7 vom Fest und wir lesen vom Fest in unserem Predigtext, also von heute. Das ist das letzte Passafest. Es wird kein weiteres Fest für Jesus mehr geben. Das ist das Ende. Und die Tragödie besteht darin, dass es kaum einer versteht. Herr Jesus hat zwar sein Leiden dreifach vorhergesagt, dass aber das Kreuz das Ende des Messias ist, fasste kaum einer. Das war auch im Alten Testament schon vorhergesagt, aber nicht jeder Mensch hat das erfasst. Jesus kommt 6 Tage vor dem Passafest, also nach Bethanien. Ja, und Bethanien ist circa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Also ich bin persönlich da nie gewesen und ich habe auch Schwierigkeiten, mich zu orientieren ohne Karte. Aber nur für uns. Jesus befindet sich also im Hause des Simon des Aussätzigen. Er sagt ja, wo hast du das her? Das ist richtig, dieser Text liefert uns die Informationen nicht, aber der andere Evangelist, der liefert uns diese Informationen. Und Johannes berichtet darüber, nicht, aber wohl die anderen Evangelisten, wie Matthäus zum Beispiel. Das Neue Testament berichtet nicht viel über diesen Simon des Aussätzigen. Vermutlich war das ein Verwandter von Martha oder Maria oder Lazarus, ich weiß es nicht, das wird uns nicht erzählt. Und wahrscheinlich hat Jesus ihn auch gesund gemacht, wissen wir auch nicht. Aber in Volksmund ist dieser Mann als der Aussätzige geblieben. Er scheint also ein gemütlicher Abend gewesen zu sein. Die Menschen sind beisammen, das Haus ist voll, die Sonne ist untergegangen. Lazarus, der Auferstandene, ist auch gegenwärtig, sitzt am Tisch und die Freude ist wirklich groß. Wo kann die Freude noch größer sein als Menschen, die vor kurzem noch tot waren, doch jetzt lebendig sind und mit am Tisch anwesend sind? Und in dieser festlichen Stimmung werden uns 2 Frauen vorgestellt. Man kann auch sagen, wenn man das mit anderen Worten formulieren möchte, es wird uns vorgestellt eine Herrin und eine Geliebte. Denn so bedeuten die Namen. Martha heißt eigentlich die Herrin und Maria heißt die Geliebte. Das ist die Namensdeutung. Oder wenn man das anders zusammenfassen möchte, zumindest das nach dem, was sie tun, was sie erleben hier, eine Dienerin und eine Verschwenderin. Das wäre die Zusammenfassung, wenn man das flüchtig hinweglesen würde. Das ist mit Sicherheit so nicht, das ist genau andersrum, wenn man den Text etwas aufmerksamer liest. Es sind 2 Schwestern also mit demselben Leid und derselben Freude zu Tisch. Sie teilen denselben Bruder, denselben Herrn und haben dennoch ganz unterschiedliche Lebenseinstellungen. Die sind komplett konträr zueinander. Und der Schlüssel zum Verständnis der beiden Schwestern, auch des Textes heute, liegt eigentlich gar nicht im Johannes-Evangelium, das liegt im Lukas-Evangelium. Und wenn wir das lesen, wird uns helfen, das zu verstehen, was eigentlich hier passiert. Lukas-Evangelium, Kapitel 10, 38 bis 42. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörten seine Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Da soll nicht von ihr genommen werden. Lukas zeigt also ganz deutlich die Unterschiede dieser beiden Schwestern. Und diese Unterschiede ziehen sich durch bis zu dieser Geschichte, die wir heute betrachten. Martha nimmt Herrn Jesus im Haus auf. Was für ein erfreulicher Zug. Sie nimmt ihn auf. Maria sitzt dem Herrn Jesus zu Füßen. Also die eine nimmt ihn auf, die andere sitzt zu Füßen. Martha tut, Maria hört. Martha dient im Lichte des Abendes und der Gastfreundschaft. Maria dient im Lichte des Kreuzes. Das ist an der Stelle noch nicht klar, aber heute in der Geschichte, die wir gelesen haben, da wird es deutlich. Und Jesus hätte da wahrscheinlich nichts gesagt, also keine Urteil gefunden, wenn Martha ihn dazu nicht herausgefordert hätte in unserer Geschichte. Herr, sag doch der Maria, sie soll mir helfen. Ja, ich habe mich so ziemlich versetzt in eine ganz normale Alltagssituation einer Familie. Wenn die Aufgabe auf 2 Personen aufgeteilt ist und einer trödelt und der andere gibt richtig Gas, das ist manchmal sehr erschwerend. Ja. Genauso ist es auch hier. Und es ist auch schön, wenn wir mit unserem Leben unserem Herrn gefallen wollen, gar keine Frage. Schade wird es nur, wenn wir eine Wertung unseres Lebens vornehmen. Und genau das macht das Martha hier. Wenn unser Herr in dieser Aussage der Akzent nicht richtig gesetzt hätte, also wenn er nicht das Richtige bewertet hätte, würden wir zur sonderbaren Deutung durchstoßen, da bin ich mir ganz sicher. Zum Beispiel, der Dienst an den Tischen ist wichtiger als der Bibelunterricht. Das könnte man ruhig von diesem Text her argumentieren. Das ist natürlich nicht so gemeint, aber wenn der Herr das nicht gesagt hätte, wäre das so gewesen. Oder der praktische Dienst hat einen höheren Stellenwert als der geistliche Dienst. Oder erst muss ich dem Herrn dienen, bevor Jesus beginnt, mir zu dienen. Das wären die Deutungen gewesen, die wir gemacht hätten, wenn Jesus die Akzente und die Deutung des Textes nicht gesetzt hätte. Ich bin sehr dankbar, dass er das tut und dass der Herr diese Situation uns richtig verstehen lässt. Martha musste verstehen, dass jeder Dienst an unserem Herrn damit beginnt, dass wir erst zu seinen Füßen sitzen. Und das ist der entscheidende Punkt überhaupt. Das muss man verstehen im Leben, in meinem eigenen Leben, Sie in Ihrem eigenen Leben. Wir müssen verstehen, dass jeder Dienst, egal was das für ein Dienst ist, der beginnt immer zu Füßen Jesu. Es beginnt kein Dienst sonst wo. Es beginnt immer bei den Füßen Jesu. Dort beginnt der Dienst, dort beginnt mein Leben. Das hat Maria verstanden, das hat Martha nicht. Martha war mit ihren Alltagsaufgaben beschäftigt, was auch gar nicht verkehrt ist. Aber Maria hat es verstanden. Es geht also nicht darum, richtig zu bewerten, sondern richtig zu beginnen. Darum geht das. Es geht nicht darum, richtig zu bewerten, und das ist das, wozu wir heute Morgen auch tendieren, diese Situation für uns zu bewerten, sondern vielmehr geht es darum, dass wir in unserem Leben richtig beginnen. Wir können nicht sagen, um es jetzt praktisch zu machen, die Küche ist wichtiger als der Chor. Wir können aber auch nicht sagen, der Chor ist wichtiger als die Küche. Das ist keine richtige Bewertung. Darum geht es gar nicht. Wir können auch nicht sagen, dass der Dienst an den Kindern wichtiger ist als der Dienst sonst wo oder an Tontechnik. Das können wir nicht sagen. Es geht also nicht um eine Bewertung, sondern es geht um einen persönlichen Beginn. Es geht darum, dass mein Ansatz richtig gewählt ist. Mein Ansatz ist nicht, dass ich das bewerte, sondern mein Ansatz besteht darin, dass ich zu Füßen Jesu beginne. Darum geht das. Jeder Dienst, das Leben beginnt zu Füßen Jesu. Und das ist das, was Jesus sagen wollte. Und es ist, Geschwister, total egal, in welchen Bereichen Sie der Gemeinde Jesu dienen. Es ist total egal. Wichtig ist, dass Ihr und mein Dienst zu Füßen Jesu beginnt. Das ist das Entscheidende, das ist A und O. Wir dürfen nicht die Dienste auswerten und sagen, das ist wichtig und das ist nicht wichtig, das ist edel und das ist nicht edel. Wichtig ist, dass ich mit Jesus beginne. Das ist das Entscheidende, was Jesus hier sagen wollte. Und das hat Maria verstanden. Ich muss erst zu den Füßen Jesu. Ich muss mit meinen ganzen Menschen zum Ausdruck bringen, wo mein Platz ist. Sie machte es deutlich, ich will zeigen, wer das Sagen hat in meinem Leben. Und das muss unmissverständlich klar sein für mich persönlich, aber auch für Menschen, die mit mir leben und mit meinen Dienst teilen. Maria setzte sich zu den Füßen Jesu und hörte zu. Das ist entscheidend, sie hörte zu. Und hier kommt eigentlich unser Glaube zum Ausdruck. Das ist deswegen dachte ich auch, dass das die Salbung, die Geschichte, wir lesen, die Salbung Jesu auch zugleich eine Geschichte ist, wie eine kleine Frau einen großen Glauben zeigt. Sie hörte zu und zeigt ihren Glauben. Ich glaube, dass mein Leben, das ist der Inhalt des Glaubens, mehr bringt, wenn es mit Jesus beginnt. Wenn Sie fragen, was ist der Glaube, dann, was Maria hier zeigt. Maria zeigt Folgendes, sie sagt nämlich, ich glaube, mein Leben bringt viel mehr, wenn es mit Jesus beginnt, als mit einem puren Aktivismus. Ich habe nicht gesagt, wir können nicht aktiv sein, es gibt ja Menschen, die schließen sich Kloster an und beten 24 Stunden, aber rühmen sich nicht die Finger, um irgendwas Gutes zu tun. Das ist dann der andere Part. Das habe ich nicht gesagt. Aber Maria in ihrem Vorbild, sie beginnt mit Jesus zu Füßen und sagt, ich muss erst mal dort beginnen. Und das ist so wichtig für uns. Es ist wichtig für uns, für heute die Lektion von Martha und Maria zu beherzigen. Mein Alltag muss mit Gott beginnen. Mein Alltag muss mit Gott beginnen. Bevor ich Tische decke, bevor ich im Chor singe, bevor ich predige oder sonst was für Gott oder meine Gemeinde tue, spielt gar keine Rolle, muss ich das gute Teil erwählen, das ist das Entscheidende, nämlich die Bibel nehmen und zu Füßen Jesu sitzen. Ich muss warten, bis Jesus zu mir spricht. Das ist das Entscheidende. Es ist schön, wenn sie ihren Gaben und Talente und Fähigkeiten in der örtlichen Gemeinde einsetzen. Gar keine Frage. Das ist sehr schön. Aber der Beginn dieser Einsetzung beginnt zu den Füßen Jesu. Und das ist so entscheidend, dass das macht, das wertet auch unseren Dienst auf. Das gibt uns eine Ausrichtung. Das gibt uns eine Ausrichtung. Mein Dienst beginnt also in dem, dass Jesus zu mir redet. Und deswegen, wenn ich mit Leuten rede, die mir erzählen von ihren Werken und all dem, was sie für Jesus getan haben, dann die erste Frage, die ich stelle, was hast du heute Morgen gelesen? Und wenn eine Verzögerung kommt und eine Antwort nein, dann brauche ich gar nicht mehr weiter zuhören. Ich habe nichts gelesen. Damit geht's los. Es ist der Augenblick, wo ich mit meinem Herrn alleine bin. Es ist der Augenblick, wo der Jesus in mein Leben hineinredet. Und wo er mich ausrichtet, mich motiviert, mich tröstet, mich aber auch korrigiert und sagt, das ist so nicht richtig. Und viele andere Momente. Das geschieht unter vier Augen. Zu Jesu Füßen sitzen. Damit beginnt mein Dienst, mein Leben. Alles andere folgt. Gar keine Frage. Und Johannes Evangelium Kapitel 11, als ihr Bruder Lazarus stirbt, begegnen beide Schwestern unserem Herrn Jesus mit einem Vorwurf. Beide sagen das Gleiche. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Da zeigen sie ihren Glauben. Beide sagen exakt Wort für Wort dasselbe. Maria wiederholt zwar die Worte Marthas, gibt aber keinen Vorwurf. Doch Maria zeigt nicht nur ihren Schmerz, und das ist ja sehr entscheidend, sondern auch ihre Anbetung, indem sie fällt den Herrn zu Füßen. Deswegen muss man auch diese großartige Frau nicht nur an dem heutigen Text betrachten, sondern an dem Moment, wie sie sich entwickelt. Sie entwickelt sich erst einmal in Lukas Evangelium, dass sie zu Füßen Jesu sitzt. Doch jetzt, wo ihr Bruder stirbt, kommt sie zu dem Herrn und wirft sich ihm zu Füßen. Das macht Maria aus. Sie steigert sich in ihrer Anbetung. Ihr Lebensstil ist Anbetung. Sie ist für mich persönlich ein sehr gutes Vorbild. Maria zeigt, dass die Worte Jesu bei ihr nicht ein akademisches Wissen schaffen. Ja? Nach dem Motto, ich kann richtig zitieren, ich kann richtig forschen. Das zeigt Maria alles gar nicht. Sondern ihr Lebensstil zeigt, dass die Worte Jesu in einer Lebenshaltung ihr Ziel finden. Das ist eine Lebenshaltung. Es geht also nicht um reines Wissen, liebe Freunde und Geschwister, das sich irgendwo hier oben ablagert, sondern es geht um ein Wissen, welches unsere Lebenshaltung, Lebensart verändern. Und das zeigt Maria deutlich. Deswegen habe ich gesagt, das ist nicht nur die Salbung der Füße oder unseres Herrn, sondern das ist vielmehr die große Geschichte von einer kleinen Frau, von ihrem großen Glauben. Sie zeigt deutlich, dass das, was sie von Jesus hört, dass sie das auch lebt. Das wird für mich zumindest in unserem Predigtext sehr deutlich. Das, was ich über Jesus weiß, was sie über Jesus wissen, wird das irgendwo in unserem Leben sichtbar, greifbar? Kann das jemand fassen? Kann das jemand anfassen? Kann das jemand berühren? Kann das jemand erfahren? Das, was ich über Jesus weiß, selbst wenn Sie alles aus dem Neuen Testament zitieren könnten und wenn Sie die Prophetie richtig deuten würden, wenn alles möglich ist, alles, was Sie über Jesus wissen, irgendwo gehört und gelesen haben, können Menschen das in meinem Leben greifen, anfassen. Bei Maria sieht man es sehr deutlich. Nun bekommt Maria die richtige Anerkennung in unserem Text. Dabei ist sie nicht die Person, welche um Anerkennung kämpft. Das ist sie gar nicht. Wir lesen den Text so hinweg und dann stellen wir fest, sie ist nicht eine, die im Mittelpunkt steht. Auch der Johannes stellt sie nicht im Mittelpunkt. Da kommt erstmal Martha und viele andere Personen nach vorne. Aber dann kommt die Maria. Sie ist ein stilles Wesen mit sehr lauten Werken. Wir lesen dann, da nahm Maria einen Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihren Haaren seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt von Duft des Öles. Wenn der Text hier aufhören würde, wäre es unsere Verantwortung, die Taten Marias richtig zu bewerten. Merken wir, wie bei der Geschichte am Anfang, es wäre unsere Verantwortung, das richtig zu bewerten. Aber dabei geht es gar nicht in der Bibel, in dem Fall, es richtig zu bewerten. Die Bibel gibt uns etliche Deutungsmöglichkeiten, wie wir das verstehen können. Judas zum Beispiel, der Iskariot, der Finanzminister unseres Herrn, ergreift das Wort. Sein Vorschlag hat einen sehr geistlichen Ansatz. Ja, sehr geistlichen Ansatz. Er sagt nämlich, wäre es nicht besser, das Öl zu verkaufen und den Armen zu geben? Macht doch viel mehr Sinn. Also jetzt die Flasche hier einfach jetzt auszugießen, ja, und dabei beruft er sich ganz, ganz auf das Alte Testament. Dort war die Verantwortung, nämlich für die Armen zu tragen, die Sorgen für die Armen zu tragen, vorgeschrieben. Und wir merken also, dass auch Menschen im Finanzwesen tätig sind, plötzlich geistlich denken können. Ja? Ist aber falsch an der Stelle. Eine ganz linke Bazille, der Mann hier. Und ich bin dankbar, dass der Text uns das nicht offen lässt, sondern dass er deutlich zeigt. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir hier drumherum nicht reden müssen. Ich bin unserem Herrn sehr dankbar, dass er die Herzensabsichten von Judas Iskariot wirklich beleuchtet und zeigt, was in diesem Mann vorgeht. Er kümmert sich nicht um die Armen. Ihm war das Geld auch gar nicht zu schade. Darum geht es gar nicht. Die Motive sind anders. Und wenn wir heute im Dienst Jesu stehen, dann ist es wichtig, dass unsere Motive, die wir heute miteinander haben, Sie und ich, dass wir die Motive lauter haben. Im wahren Leben lassen sich bösartige Absichten oft sehr gut hinter ganz, ganz frommen Floskeln verstecken. Das funktioniert. Geldgier und Drang zu Macht sind oft über Jahre zu durchschauen. Das blickt man nicht so schnell durch. Das kann man sehr gut verstecken. Man kann selbst die sündhaftesten Motive sehr fromm formulieren. Das ist leider möglich. Die Menschen brauchen oft Jahre, um da durchzusteigen, da durchzublicken, dass jemand ganz falsche Motive hat. Dagegen Alkoholsucht, Drogensucht oder Ehebruch liegen sehr schnell an der Oberfläche. Und die werden für uns auch sehr schnell greifbar. Ein Mensch, der alkoholsüchtig ist, der kann sie nicht verstecken. Das kann er vielleicht erste Zeit machen, aber irgendwann schwimmt das auf. Man kann aber andere Motive wie Pornosucht, Machtsucht, fehlende Bereitschaft zu vergeben, Eifersucht, Hochmut, Verleumdung, Gier, das sind Motive, die lassen sich über einen ganz, ganz langen Zeitraum sehr fromm verpacken. Die kann man sehr fromm verpacken, die kann man gut verstecken. Das ist alles machbar. Und dennoch können diese Motive nicht dauerhaft verborgen bleiben, wie bei Judas auch. Früher oder später werden sie diese Persönlichkeit komplett deformieren und verändern. Das kann man auch am Leben von Judas sehen. Seine Liebe zum Geld, die ist gewachsen und diese Liebe hat ihn dazu verleitet, nachher unseren Herrn zu verkaufen. Nach 3 Jahren ist es rausgekommen. Bei dem Herrn ist es schon früher rausgekommen, bei den Jüngern erst sehr später, aber es ist rausgekommen. Hananias und Sapphira haben ihr Grundstück verkauft und hatten nicht den Mut, aufrichtig mit ihrem Geld umzugehen. Ich meine, sie machten es allen vor, dass sie das ganze Geld gespendet haben und dabei hatten sie einen Teil des Geldes zurückbehalten. Dabei hatten sie auch das Recht, das ganze Geld zurückzubehalten. Sie hätten gar nichts abgeben müssen. Das war ja ihr Eigentum. Aber sie wollten ja so gerne auch in dieser Großzügigkeit mitspielen, indem sie alles verkaufen und alles abgeben, um ihre Geistlichkeit zu zeigen. Und Petrus musste sie dann entlarven und kurz danach waren die beiden tot. Das war die erste Sünde in der Gemeinde übrigens, in der Apostelgeschichte, war das die erste Sünde und deswegen ist sie auch so hart bestraft worden. Es ist wichtig, Geschwister, dass unsere Motive lauter sind. Es ist nicht lauter, wenn ich sonst nicht predige und nicht bereit bin zu predigen, aber an allen großen Events als der Rede Nummer 1 sein möchte. Das ist nicht lauter. Es ist nicht lauter, wenn ich sonst kein Verlangen nach Chor und Gesang habe, aber bei großen Events immer Solo singen möchte. Es ist nicht lauter. Es ist nicht lauter, wenn ich die Gemeinde in meinem Leben auf Platz 100 habe, aber verlange, dass die Gemeinde mich auf erste Plätze stellt. Es ist nicht lauter. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 20, ab Vers 20 bis 28, spielt sich eine ähnliche Geschichte ab. zeitlich sehr kurz hintereinander. Sehr kurz hintereinander. Eine ähnliche Geschichte. In dieser Geschichte werden uns zwei Männer vorgestellt, die schneiden gar nicht gut ab, Geschwister. Die sind ganz schlecht, die schneiden ganz schlecht ab. Das sind zwei Söhne von Zebedäus, das sind richtige Unternehmerjungs. Ja, früher galt es, wer mehr Fische gefangen hat, der ist der Beste. Kephas und Andreas oder Jakobus und Johannes, wer macht das Rennen? Das galt früher. Ja, das waren zwei Brüderpaar und die waren Fischerunternehmen, die saßen auch nebeneinander, haben Netze geflickt, aber abends haben sie immer die Fische gezählt oder morgens nach dem Fischgang. Ja? Also man merkt, dieses Unternehmerdenken, hat sie nicht auf einmal verlassen, auch wenn sie mit Jesus schon 3 Jahre gewandert haben. Das ist stets geblieben. Und heute bei denen geht es auch darum, Jesus näher zu kommen. Es geht darum, seine Nähe aufzusuchen. Und die Bibel berichtet uns in Matthäus 18 zum Beispiel, bleiben Sie auch bei dem Text, den Sie gerade aufgeschlagen haben, dass alle Jünger bereits schon einen Rangstreit hatten. Und in diesem Rangstreit ging es darum, wer ist wohl der Größte im Königreich? Ja, das hatten sie dann auf eine große Bühne ausgetragen unter allen Jüngern. Und da haben sie verstanden, das gibt es wenig Sinn, denn allen mitzuteilen, wer wohl der Größte ist. Das machen wir anders. Wir schicken da unsere Mutter hin und die Mutter ist dann zu Jesus gegangen und die hat dann für sie dann die ersten Plätze versuchen auszuschlagen. Ja? Also die Söhne wollen nicht nur die Nummer 1 sein, die Größten sein, sondern sie wollen jetzt links und rechts von Jesus sitzen. Das ist der Punkt in der Geschichte. Also diese Geschichte von den beiden Söhnen, die ist zeitnah kurz vor der Kreuzigung Jesu. Und da merken wir den Unterschied zu der Geschichte, die wir heute erleben von Maria. Also sie wollten links und rechts sitzen. Und dieses unternehmerische Gedankengut hat sie auch im Reich Gottes gar nicht verlassen. Ja, also ich bin die Nummer 1. Ganz nach dem Motto, wer zuerst kommt, bekommt auch die besseren Plätze. Und Jesus musste ihnen da ein bisschen nachhelfen und ihr Dienstverständnis korrigieren. Und in unseren Überlegungen und Positionierungen der Prioritäten kommen wir oft unserem Dienstverständnis leicht ab. Wir als Kinder Gottes, Christen der heutigen Zeit, stehen ebenfalls in die Gefahr, das Leben einer Gemeinde wie ein Betrieb zu verstehen. Oft verstehen wir die Gemeinde wie ein Unternehmen. Wir bringen das unternehmerische Denken aus unserem Berufsleben hinein und versuchen es zum Teil umzusetzen. Da muss ich auf keinen mit dem Finger deuten, das kenne ich auch persönlich. Man muss sich oft erwischen und prüfen, ob das, was ich denke, noch biblisch ist oder noch zum Unternehmen gehört. Das ist ganz klar. Dienstprinzipien werden durch Herrschaftsprinzipien ausgetauscht. Und da sehen wir ganz deutlich zwischen Zebedäus und Johannes und Maria, wie die Welten plötzlich auseinanderklaffen und wie die Geschichte von Maria ein Edelformat bekommt und diese Frau in der Tat die Geliebte ist. Sie macht ihren Namen aller Ehre. Ja? Führung wird durch Leitung ersetzt und das Denken dominiert, Gemeinde macht Geld, wenn Unternehmen. Das wird heute nicht selten geübt. Strukturen ersetzen Leben und Beziehungen. Ja, das merke ich auch im Unternehmen, sobald es schlecht geht, wird neu strukturiert. Und ich muss mir meine Anerkennung erarbeiten und somit in höheren Positionen ergreifen. Das sind Unternehmendenken. Das ist nicht Dienstprinzipien des Reiches Gottes. Und Jesus musste Jakobus und Johannes sagen, dass ihr Verständnis des Reiches Gottes gänzlich falsch ist. Werdet zu Dienern und überlasst dem himmlischen Vater das Recht für die Vergabe der Plätze. Jesus sagt zu ihnen, so wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. Das haben die Jungs nicht verstanden. Maria schon. Genau das hat Maria verstanden. Maria hat das Herzensanliegen unseres Herrn verstanden. Jesus kam zur Erlösung, um Erlösung zu wirken. Jesus kam, um mir zu dienen, mir zu vergeben. Jesus kam, um für mich zu sterben. Das ist der zentrale Gedanke der Bibel. Christus kommt, um für mich zu sterben, für meine Sünde persönlich. Christus kommt, um für mich zu sterben. Das ist nur eine persönliche Botschaft. Und Maria hat verstanden, Jesus für mich und dann erst ich für Jesus. Das hat Maria verstanden. Jesus für mich und dann erst ich für Jesus. Liebe Freunde und Geschwister, Maria ist keine Momentaufnahme. Das ist nicht eine Dame, eine Schwester, eine Frau, die einen Moment, so ein helles Leuchten hat. Sondern man kann in der Bibel deutlich die Entwicklung ihres Lebens erkennen. Sie sitzt zu Füßen Jesu im Lukas-Evangelium. Sie fällt zu Füßen Jesu im Johannes 11. Und jetzt kommt sie in der Geschichte vor als die Dame, die Frau, die das Kostbare ausgießt und mit ihren Haaren seine Füße trocknet. Für sie geht es tiefer, tiefer vor Jesus. Und das ist eine Frau, die wirklich ihren Glauben zeigt, die wirklich zeigt die Größe Jesus, indem sie sich ganz tief vor ihn beugt. Und das ist auch unser Leben, Geschwister. Wenn wir uns vor Jesus verbeugen in unserem Leben, in unserer Lebensausrichtung, in unserem Herzen, dann geht das für uns tief vor Jesus, damit er groß in unserem Leben wird. Maria hat verstanden, dass Dienst immer mit finanziellen Einbußen zu tun hat. Immer. Ja? Sie stört nicht, dass die unverfälschte Gnade nicht wirklich ihre Verwendung findet. Wir müssen da ganz kurz aufklären, das ist sehr kostbare Gnade. Es ist ein Öl aus Wurzeln sehr kostbaren, seltenen Pflanzen. Also um diesen Fund vorzubereiten, muss eine Menge an Arbeit gemacht worden sein, damit überhaupt dieses Fundöl rauskommt. Das ist nicht so wie unser Sonnenblumenöl, das wir hier zuhauf kaufen können. Das ist so nicht. Das ist eine sehr, sehr aufwendig hergestellte, gewonnenes Öl. Das duftet auch und das hat auch einen Wert, ein Vermögen ist das. Und sie stört auch nicht das, was die Menschen über sie denken. Was für die Menschen über uns denken, versetzen wir uns mal in ihre Lage, wenn wir kommen, uns vor Jesus beugen und mit unseren Haaren die Füße abtrocknen würden. Bei mir wird es nicht funktionieren, aber wenn wir das machen würden, wir würden schon Gedanken machen, was denken die Menschen über mich? Das interessiert sie gar nicht. Sie ist so von Jesus ergriffen, dass sie bereit ist, ihr Jahreseinkommen komplett auszuschütten. Sie stört nichts. Das ist die Frau, die uns hier vorgestellt wird. Das ist eine Frau mit einem großen Glauben. Sie hat verstanden, wer Jesus ist. Was bewegt Maria? Das ist eine Frage, die wir beantworten sollten. Ich glaube, sie ist eine der wenigen, die es wirklich verstanden hat, worauf es ankommt und was in Kürze passieren wird. Es ist ja 6 Tage, sagt die Bibel, vor dem Fest. Viele sind in Vorbereitung, in Rage, die haben Stress ohne Ende. Aber ich glaube, wenige haben wirklich begriffen, was jetzt passiert. Theologisch gesehen wird das Abendmahl, das aus Ägypten eingesetzt worden ist, aufgehoben und das neue Lamm, das Lamm Gottes wird geschlachtet und das neue Blut wird vergossen. Das ist das, was dort passiert in sechs Tagen. Sicherlich hat Maria nicht alles im Detail verstanden, so wie wir sie Details heute verstehen, das ist mit Sicherheit der Fall, aber sie hat die Person und das Werk unseres Herrn Jesus Christus verstanden. Und das macht diese Frau so klein vor ihm. Sie hat verstanden, wer Jesus ist. Maria hat das Evangelium verstanden. Das kann man an ihrer Lebenshaltung erkennen. Und sie macht wirklich ihr Herz sichtbar. Das kann man anfassen. Die ist wirklich lieblich, die Frau. Es ist interessant, wie Gott Geschichte mit Frauen schreibt. Und wie Frauen ein unheimlich großes Glauben zeigen. Sehr interessant. Nun ist es hilfreich für uns, liebe Freunde, ganz kurz uns über die jüdischen Gebräuche Gedanken zu machen, denn sonst würden wir nicht ganz verstehen, warum sie das macht. Wir müssen ja die Motive verstehen. Im Judentum ist es üblich, dass ein Leichnam gesalbt wird. Das ist üblich. Er wird mit Öl gesalbt und wird mit Wasser abgewaschen. Und bei den ganz reichen, wichtigen Menschen wird in dieses Öl auch Gewürze eingegeben, damit es auch riecht, damit es auch angenehm ist. Wir haben ja hier nicht mit einer Gegend zu tun, wie bei uns in Deutschland, gefühlt immer minus 10. Ja, das ist immer plus 50 dort drüben. Ja. Das ist so, die Gegend ist ganz anders. Und deswegen ist diese ganze Beerdigungsprozedur, die war ganz schnell. Das Leichnam wurde gewaschen, wurde gesalbt, gewaschen, eingewickelt und ins Grab gelegt. Man hat das nicht wie bei uns über Tage hinausgezögert. So, und das Interessante aber ist, dass die Verbrecher, die blutig geschlagen worden sind, die durften nicht balsamiert werden. Das war verboten. Und deswegen ist auch Jesus nicht balsamiert worden. Der wurde geschlagen. Als er am Kreuz von Golgatha starb, der starb nicht so schön rasiert und frisiert, wie ich es bin. Da war kein Fleischheile. Da Blut floss aus allen Wunden. Das war unmöglich hinzuschauen. Das war ein Stück Fleisch von innen nach außen gedreht. Ja? Und diesen Menschen, die unseren Herrn haben sie vom Kreuz genommen, haben dann einfach in die Tücher gewickelt und ins Grab gelegt. Man durfte den nicht balsamieren. Das steht nicht in der Bibel, Geschwister. Aber ich glaube, die Frau hat es verstanden. Sie kommt und macht es vorher. Wisst ihr, wir werden in Markus Evangelium Kapitel 16, Vers 1 lesen. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen, um zu salben. Die kommen alle zu spät. Die kommen alle zu spät. Aber Maria, die war just in time. Die war genau richtig. Sie wusste, dass das nicht zu salben kommt. Sie wusste, dass das jetzt der Zeitpunkt ist. Und sie salbte die Füße unseres Herrn Jesus Christus und trocknete mit ihren Haaren ab. Jesus ist kein Verbrecher. Er ist das Lamm Gottes. Ich glaube, das wollte sie mit ihrer Tat auszeichnen. Jetzt verstehen wir vielleicht besser, wie diese Frau ihren Glauben zeigt. Und das bestätigt Jesus auch, als er sagte, er soll gelten für den Tag meines Begräbnisses, Vers 7. Für den Tag, als ich sterbe, soll es gelten. Wer Gott dient, steht unter seinem Schutz und seiner Anerkennung, liebe Freunde, liebe Geschwister. Gott bleibt keinem was schuldig. Sie dürfen nicht denken, wenn ich Gott diene, da kann ich meiner Arbeit nicht nachkommen oder kann ich das eine oder das andere nicht erleben oder ausfüllen. Gott bleibt keinem was schuldig. Beim Dienen dürfen wir nicht nur die Kosten vor Augen halten, beim Dienen müssen wir auch den Segen vor Augen halten. Und Gott sagt, Jesus sagt hier an der Stelle, lass sie in Frieden. Der Dienst an Jesus und seiner Gemeinde hat auch eine Segenseite, hat auch nicht nur Kostenseite, hat auch eine Segenseite. Und das sollten wir immer mitbedenken. Zum Beispiel im Gleichnis von den anvertrauten Funden gibt es ein Gleichnis. In Lukas Evangelium wird das deutlich. Da werden verreist der Mann und indem er verreist, lässt er Männer da und vertraut unterschiedliche Anzahl an Funden und sagt, wirket damit. Dient damit, macht was Schönes daraus. Und zwei davon machen es gut. Der eine sagt, du bist böse gewesen, ich habe dir nicht vertraut, deswegen habe ich es nur begraben. Und jetzt, wo du wieder da bist, kann ich es dir abgeben. Aber die, die es verstanden haben, dass der Dienst auch eine Segenseite hat, diesen Männern hat er gesagt, ihr wart im Kleinen treu geblieben, ihr setzt über das Größeres. Da merken wir, dass Gott nie einem schuldig bleibt. Wenn Sie und ich in der Gemeinde Gottes dienen, unser Leben für Christus opfern, Gott bleibt nicht schuldig. Gott setzt seinen Segen über das, wenn wir ehrlich und mit aufrichtigen, lauten Motiven zu ihm kommen. Zu Maria sagt er, nicht in diesem Evangelium Johannes, sondern im anderen, Matthäus 26, 13, sagt er, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Da merken wir, dass Christus diese Frau würdigt und sagt, Mädchen, was du getan hast, nämlich sich verbeugen vor mir, meine Füße waschen, meine Füße abtrocknen, das wird in der ganzen Welt neben mein Evangelium erzählt. Es lohnt sich, Geschwister. unserem Herrn zu dienen und ihm Demut zu zeigen. Liebe Geschwister, an den Tag der Salbung Jesu konnten wir heute in die unterschiedlichen Herzen hineinschauen. Der Bibeltext berichtet uns von sehr unterschiedlichen Menschen. Es sind Menschen da, die Jesus und sogar auch Lazarus töten wollten. Da bin ich jetzt nicht länger drauf eingegangen. Ich finde, der Moment lohnt sich nicht. Wir lesen von Judas, der sich um das Geld Sorgen macht. Wir lesen von Martha, die den Dienst an den Tischen übernimmt. Wir lesen aber auch sehr deutlich von Maria. Und sie sticht auch heraus. Sie vollzieht den Dienst an Jesus. Und Jesus zu dienen bewahrt uns davor, dass unser Leben eine Schieflage bekommt, dass sie Ego-Betonung bekommt. Die Selbstopferung bewahrt uns vor Töten. Der Text davor nämlich und danach beschäftigt sich damit, Jesus zu töten. Maria opfert sich selbst. Gott anzubeten bewahrt uns davor, dass wir Geld anbeten. Wie das zum Beispiel der Judas gemacht hat. Den Tag mit Christus zu starten, bewahrt uns vor einem blinden Aktivismus. Das bewahrt uns davor. Er setzt Akzente in meinem Leben. Mit dem Kniefall vor Jesus beginnt meine und ihre Geschichte, wie sie und ich den Glauben formulieren. Und ich wünsche, dass ihn gut formulieren, Geschwister. Dass ich das gut formuliere. Dass ich mein Herz vor ihm verbeuge und genau das tue, was Maria getan hat. Tiefer zu Jesus. Dass unser Herz nicht stolz bleibt, sondern dass wir nicht nur zu Füßen Jesu sitzen, zu Füßen Jesu fallen, sondern ganz unten, das ist nicht Formalismus. Das ist eine Herzenseinstellung. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Und vielleicht machen Sie es das erste Mal in Ihrem Leben Kniefall vor Jesus. Dann denken Sie daran, während Sie das machen, um Ihre Sündevergebung bitten, kommt er zu Ihnen herunter und sagt, ich vergebe dir und ich gebe dir Frieden. Wie Maria, ich gebe dir Frieden für jetzt und Ewigkeit. Wir wollen beten. Amen.